als hätte so vieles in der Stadt darauf gewartet.
Hey Marcel, bist du dir sicher, das kann auch nach hinten losgehen für deinen Laden?
Wenn man in einer größeren Stadt wohnt, wertet man das als Überfall. Und dann wurde es schwieriger, dann wurde es immer schwieriger.
Das mangelnde Rückgrat aktueller Linker,
den Glauben an die Demokratie, den habt ihr ja vollkommen vernichtet.
Weil es jeden Tag brennt, mein neuer Podcast. Hauke sitzt da und nimmt das wieder mit auf, unser Guitarero. Und ich sitze hier bei einer der ersten Folgen, freue mich total über meinen Gast, der ja gleich zugesagt hat. Und ich würde ihn euch einfach einmal kurz vorstellen, bevor er dann auch gleich einsteigt und auch nochmal was zu sich sagt. Heute zu Gast ist bei mir Marcel aus Sonneberg. Marcel ist 43 Jahre alt. Er ist in Sonneberg geboren, der Kreisstadt des gleichnamigen Landkreises. Er lebte in seiner Jugend in Berlin, hat die dort auch verbracht, ist dort aufgewachsen. 1994 kehrte er in seine Heimat zurück. Seit 25 Jahren lebst du jetzt im Landkreis Sonneberg, lebst seit 14 Jahren in der Stadt Sonneberg und du bist, und das ist auch der Punkt, wie wir uns beide kennengelernt haben, du bist der Betreiber des Gewölbekellers, ja, in Sonneberg.
Genau.
Kurz zur Erklärung, den Marcel, den habe ich vor circa ein bisschen über ein Jahr kennengelernt. Da ist in Landkreis Sonneberg der erste AfD-Landrat bundesweit gewählt worden, war relativ groß in der ganzen bundesweiten Presse. Uns hatten ganz viele Leute aus dem Landkreis Sonneberg geschrieben, ey, spielt ein Konzert, und ganz oft ist es eigentlich bei uns in der Band so, dass wir dann sagen, ey, wir wollen nicht die ganze Zeit Feuerwehr spielen, aber da gab es so viele Anfragen, dass wir gesagt haben, ey, okay, wir machen einen Aufruf, meldet euch bei uns, und es gab über 100 Anfragen und Marcel war der, den wir dann nachher irgendwie ausgewählt haben. Das wirkte für uns logisch, hörte sich geil an, der hat da eine Kneipe, hat eine Bar da. Und dann haben wir beide miteinander telefoniert und nahm das alles seinen Lauf. Wir haben irgendwann ein Konzert gespielt dann, kurz danach, also ich glaube 2-3 Wochen nach der Wahl. Weißt du es noch? War das so?
Ja, das war na, so.
2-3 Wochen nach der Wahl haben da ein Konzert gespielt, haben das am Tag selber, ne?
Ja.
Am Tag selber erst verkündet, wo wir spielen, und mussten dann 4 Konzerte an einem Abend spielen. Es war ein sehr, sehr toller Abend in einer beschissenen Zeit. Ich glaube, über 1000 Leute waren da nachher 4-mal an einen Abend spielen, und wir waren kaputt, aber glücklich. Ja, und so haben wir uns kennengelernt, und ich habe gedacht, es wäre toll, so ein Jahr danach mal zu quatschen. Was ist da passiert? Wie hast du das damals empfunden? Und wie ist der Stand jetzt bei dir? Also erstmal, hallo Marcel, ich freue mich total.
Hallo, hallo.
Freue mich total, dass du da bist, und ich würde mit der Anfangsfrage beginnen und sagen, wie hast du den Tag damals wahrgenommen, als wir dann gespielt haben? Wie war das für dich? Wie waren so die ersten Reaktionen, als rauskam, wir spielen bei dir?
Das war so komplett fremd, so wild. Also wir kannten euch, also mein ganzer Bekanntenkreis, mein Freundeskreis, die Stammgäste, sage ich mal, regelmäßig immer bei mir in der Bar, die eigentlich zur Einrichtung gehören. Das war ein Tag, wo ihr verkündet hattet, wir kommen nach Sonneberg, und habt ihr vielleicht eine Idee, wo wir hin können? Und ich habe noch ein Bild zu Hause, also irgendwo auf dem Telefon, glaube ich, wie ich in Badehose, in so Badeshorts auf meinem Sofa liege und zocke, und mein Handy klingelte in einer Tour. Es kam eine Nachricht nach der anderen, so im Sekundentakt, dass ich soll euch irgendwie schreiben. Und ich wusste überhaupt nicht, worum es geht, weil ich war so in meinem Spiel vertieft. Und dann wurde das so ganz wild, dass Leute auch gesagt haben, wir schreiben auch in deinem Namen. Und dann habe ich gesagt, komm, ich mach's mal schnell, sehe relativ wenig Chancen. Und dann habe ich aber so gedacht, warum eigentlich nicht? Sonneberg war zu der Zeit, war das Kind in den Brunnen gefallen. Und ich fand die Idee super, nicht gegen den Landrat, nicht gegen irgendwas. Es war genug gegen an dem Tag, und das war alles schon beschissen genug, und sondern einfach die Idee, für die Leute da zu sein, die nicht diesen Landrat gewählt haben, die nicht diesen Weg gegangen sind. Das war halt eine super Idee. Und dann haben wir telefoniert, und dann wurde es ernst. Und dann muss ich sagen, meine Bar, das ist so ein Kellergewölbe, wie man sich das vorstellt. Da haben früher maximal elektronische DJs aufgelegt. Das war so die Live-Musik. Aber eine Band, das gab es, glaube ich, 2 oder 3 Mal. Und das war einfach nur so hingeknallt. So, und jetzt kommt eine Band von ganz oben und sagt, hey, wir wollen in deiner Kneipe spielen. Und dann haben wir, ich weiß nicht, wie viele Stunden, wie viele Arbeitsstunden da reingepulvert, um da eine Bühne hinzuzimmern, uns einen Kopf zu machen, den ganzen Krempel zu organisieren. Und was ja am Ende völlig unnötig war, weil das hat niemanden interessiert bei dieser Masse an Menschen. Und es war so ein faszinierender Abend. Das war so, als hätte es nie was anderes gegeben, als hätte so vieles in der Stadt darauf gewartet, dass sowas mal passiert, dass so ein, es waren 1400 Menschen, das war echt, und in meine Bar selber passen ja 250 und dann wird es aber schon sehr eng. Also wir haben ja noch die Videos, wo Leute sich da durch den Laden tragen lassen und an der Decke lang schleifen, und das war, und draußen auf dem Parkplatz, und es waren so viele Leute da, die haben sich gar nicht reingetraut, weil es doch ziemlich voll war. Die waren aber völlig fein damit, unter den anderen 1000 auf dem Parkplatz zu stehen und zu reden und vielleicht auch mal sich zu sehen. Und hey, ich bin nicht alleine. Um mich rum in meiner Nachbarschaft sind ganz viele, die eben den für uns falschen Weg gewählt haben. Jetzt gerade politisch in der Wahl. Und das war so cool. Also es hat auch danach noch so viel Energie dagelassen. Das, wo wir dann gesagt haben, hey, wir würden gern weitermachen mit Konzerten, wir würden gern den Leuten wirklich einen Safe Spot bieten. Ja, und dann wurde es schwieriger, dann wurde es immer schwieriger. Dann ist es in die andere Richtung geschlagen und dann müssen wir uns jetzt halt irgendwie durchkämpfen. Da sind wir ja beim Thema, wenn es jeden Tag brennt.
Ich weiß, für uns damals war es ja dieser Punkt, was ich meinte, wir wollen nicht mehr Feuerwehr spielen, weil wir irgendwie auch ganz oft denken, wir haben das über Jahre gemacht und aber ganz oft auch irgendwie gedacht, ey, was bringt das nachher? Und du musst nicht mehr dagegen sein. Also es ist klar, wie wir dazu stehen, ja. Aber wir wollen praktisch irgendwas machen. Deswegen machen wir das Wasting Jahr Festival. Deswegen machen wir solche Konzerte in den Provinzen oder versuchen da auch was zu reißen von Sachen, die man vielleicht manchmal gar nicht mitbekommt oder so, sondern genau, in der Realität was machen als, ja. Das ist sozusagen die Prämisse. Und dann war das ja wirklich das Tolle, dass man so, okay, wir wollen in erster Linie, wir sind nicht da, um dagegen was zu machen, sondern für die ganzen coolen Leute, die es noch gibt. Ne? Und für uns war das, glaube ich, auch echt, wie gesagt, 4 Konzerte an einem Abend. Ich bin kein Leistungssportler, aber so habe ich mich dann gefühlt. Aber wir waren sehr glücklich und haben uns, glaube ich, sehr schnell wie zu Hause gefühlt. Weißt du, wir kannten uns ja auch beide gar nicht. Aber es war eigentlich gleich so, auch mit dem konnte ich sofort grillen, abhängen und schade, dass der nicht dichter in MV wohnt. Und es war ein richtig, richtig toller Abend. Ich weiß, bei unserem ersten Gespräch haben wir telefoniert und meine größte Angst ist immer, dass wenn wir solche Sachen machen, dass die Leute nicht wissen, was das bedeutet.
Der Kamikaze-Move.
Dass sie nicht wissen, was meinst du mit Kamikaze-Move?
Das hattest du damals gesagt.
Okay, ja.
Hey, Marcel, bist du dir sicher, das kann auch nach hinten losgehen für deinen Laden?
Ja.
Du musst keinen Kamikaze-Move machen.
Genau, das.
Hat sich richtig reingebrannt in den Kopf mittlerweile.
Ja, und das war oder ist immer bei so Sachen die größte Angst bei uns. Ja, wir machen jetzt gerade wieder zu den Landtagswahlen, werden wir in Brandenburg, Sachsen, Thüringen Konzerte machen in Dörfern, Kleinstädten und so, haben Bewerbungen gemacht, da gab es jetzt über 1000 Bewerbungen. Ja, wir gucken immer noch alles durch. Und aber ganz oft sortiert man eigentlich schon Sachen aus, wo man so denkt, scheiße, die Leute wissen nicht, was das heißt. Und das können wir nicht machen, das können wir denen nicht antun. Die freuen sich dann einen Abend und dann ist Katastrophe. Und okay, ich habe gesagt damals, Kamikaze-Move, was würdest du denn jetzt sagen? War es ein Kamikaze-Move? Würdest du das Konzert jetzt ein Jahr danach nochmal machen?
Also Kamikaze-Move, anscheinend wirtschaftlich betrachtet, war es definitiv. Also ich muss, also wenn ich jetzt einfach mal, sage ich mal, als Gastronom, als Unternehmer jetzt gerade sage, Wirtschaftseinbußen 90%.
Scheiße.
Aktuell die Bar wird mit einem stattlichen Gehalt jeden Monat, was ich so reinbuttern muss, damit alles weiterläuft, damit es weiterläuft, damit wir... Das muss irgendwann, aus diesem Tal muss man irgendwann wieder rauskommen. Aber das ist weder eure Schuld gewesen, noch ist es meine Schuld. Und wenn ihr mich anrufen würdet und würdet sagen, hey, wollen wir es nochmal machen? Ich würde nicht eine Sekunde überlegen dabei. Weil es ist, wir haben alles richtig gemacht. Wir haben alles richtig gemacht. Das sind in Sonneberg jetzt als Beispiel, 53% haben den AfD-Landrat gewählt. Das heißt, 47% haben es nicht getan. Und warum sollen diese 47% sich so dermaßen verstecken vor diesen, es sind ja sehr laute Irre, die das jetzt gerade kaputt machen. Ich habe allein auf der Fahrt hierher, bin jetzt eine Stunde hierher gefahren, 5 Ein-Sterne-Bewertungen bekommen. Ja, also das geht, das ist jetzt nur in dieser einen Stunde gewesen. Das sind aber Leute aus München, Bremen, Berlin, was weiß ich was, die jetzt gerade wieder irgendein Video sehen, was irgend so ein, so ein Reitschuster oder irgendwas zum Thema Sonneberg macht, mich dabei irgendwie versucht zu zerreißen, meine Bar zu zerreißen. Und da muss ich auch ein bisschen, es ist ja nicht nur die Rechten, die es jetzt gerade schwer machen, sondern es ist auch das mangelnde Rückgrat aktueller Linker, ich weiß es nicht, also die sich nicht trauen, sich gerade zu machen.
Ja, das kennt man, denke ich. Alle Leute, die irgendwie in Provinzen so unterwegs sind und sich da vielleicht die Fresse hinhalten, wie, ich sag mal, wie viele Leute dann vielleicht wirklich da sind, wenn es drauf ankommt, sind dann doch sehr wenige, große Fresse, nichts dahinter, glaube ich, das trifft es doch dann schon sehr oft. Und ich habe was, bevor ich mich auf das Gespräch vorbereitet habe, nee, als ich mich auf das Gespräch vorbereitet habe, habe ich von so einem Leserbrief von einer Linken gehört gegen dich. So, ne? Ich würde mal daraus zitieren, weil es passt eigentlich so ein bisschen zu dem, was du gerade, ja, was du gerade formuliert hast.
Ja.
So. Da ging es darum, es gab einen Artikel über von der Opferberatung Esra und dass Sonneberg ein Schwerpunkt rechtsextremer Gewalt geworden ist nach diesem, in diesem, innerhalb dieses Jahres. Und du dich da halt auch geäußert hast und über verschiedenste Begebenheiten erzählt hast und Scheiße angesprochen hast. Und dieser Leserbrief war in etwa so: Wer der Herr Rochow, wer gibt Ihnen das Recht, alle Bürger und Bürgerinnen unseres Landkreises als gewaltbereite Rechte darzustellen? Ich vertrete als Linke durchaus keine rechten Positionen und fühle mich sehr wohl und unbeobachtet in meinem Heimatkreis. Allerdings sehe ich seit meiner Jugend in der Politik das politische Leben unseres Kreises differenzierter als Sie. Von der von Ihnen zitierte, bei vielen Menschen bestehende angebliche rassistische und rechtsextreme Einstellung handelt es sich nach meiner Auffassung um eine kritische Sicht auf die Politik der Landes- und besonders der Bundesregierung. Und die ist durchaus berechtigt. Wir Sonneberger haben schon immer Herz und Mund auf dem rechten Fleck gehabt und haben uns stets das Recht genommen, eine eigene Meinung zu haben. Und übrigens, Herr Sesselmann, unser Landrat, ist nicht durch Betrug oder Wahlfälschung in sein Amt gekommen. Er wurde demokratisch von der Mehrheit der Wahlberechtigten gewählt. Und das ist nach meiner Auffassung zu akzeptieren. Und dass die angeblichen gewachsenen rechtsextremen Ausschreitungen mit der Wahl des Landrates zu begründen seien, ist eine unverschämte Unterstellung. Noch schlimmer ist die Behauptung, breite Kreise der Bevölkerung würden die von Ihnen beschriebenen rechtsextremen Taten unterstützen. Bei einer Bundespolitik, die andere Länder massiv finanziert und die eigene Bevölkerung auspresst und vernachlässigt, ist eine sehr kritische Haltung zu den regierenden Parteien nachvollziehbar, aber nicht rechtsextrem. Das heißt, egal wie man jetzt zu jedem Punkt von der Person steht, aber da stellt sich dann noch irgendeine von der linken Partei, auch öffentlich, noch gegen eine Person, die da eigentlich seine Fresse hinhält. Das ist eigentlich, finde ich, die Hauptaussage von all dem, weil man könnte bestimmt über einzelne Sachen bestimmt bei einem Bier streiten, ne? Oder sagen, Mensch, Marcel, das sehe ich anders oder mach doch mal, ne, hier, lass uns reden. Aber die stellt sich da öffentlich gegen dich. Wer gibt dir denn noch Kraft? Wer unterstützt dich denn gerade?
Aktuell?
Ja.
Einzig und allein mein ganz kleines privates Umfeld, meine Familie. Meine kleine Familie, das ist tatsächlich alles. Es ist wirklich schwierig geworden. Also dieser Leserbrief, das war ein Tritt ins Gesicht. Also das kam auch komplett unerwartet. Ich war ja eingeladen zu der Pressekonferenz von Esra zur Veröffentlichung der Zahlen.
Esra ist die Opferberatungsstelle von Thüringen.
Rechtsextremer und rassistischer und antisemitischer Gewalttaten. Also da geht's rein um Gewalttaten. Und ich bin da einfach nur angerufen worden, hey Marcel, man kennt dich jetzt mittlerweile aus der Presse und ich habe mein Gesicht echt wirklich oft in die Kamera halten müssen, weil es sonst niemand gemacht hat. Und da hatte man mich eingeladen und ich saß dann auf diesem Podium vor diesen ganzen Journalisten und dachte mir, naja, was soll ich groß erzählen über Sonneberg? Und während ich mich so ein bisschen darauf vorbereitet hatte und die Vorstellung der Zahlen begann, sehe ich auf einmal auf einem Monitor neben mir in Kreisen dargestellt. Umso größer der Kreis, umso mehr Gewalttaten. Und da sehe ich auf einmal die Landkarte von Thüringen und diesen riesigen Kreis um Sonneberg, also riesig im Verhältnis zu allen anderen. Und dann die Zahlen dazu, dass wir knapp hinter Erfurt liegen. Und Erfurt ist die Landeshauptstadt mit, glaube ich, 10-mal so viel Einwohnern. Und wir waren nur minimal dahinter. Und dann
denke ihr habt mir, 23.000 Einwohner.
So, die Stadt, ne? Genau, 23, 25. Der Landkreis ist so knapp über 50. Mhm. Und da ging es ja auch um die Stadt hauptsächlich. Und das sind mir dann im Kopf tatsächlich so einzelne Gewalttaten, die ich völlig verdrängt habe, weil sie in meinem Leben relativ normal sind.
Meinst du damit?
Das gab zum Beispiel einen Konzert, in Anführungsstrichen Überfall. Das ist halt immer schwierig zu sagen. Wenn man in einer größeren Stadt wohnt, wertet man das als Überfall. Wenn man auf dem Dorf wohnt, auf dem Land, ja gut, da waren es halt die besoffenen Kiddies, die Idioten, die in ihrer Garage eine Reichskriegsflagge haben. Die hat es mal wieder gerippelt und die sind halt zu den Punkern gegangen und haben an der Tür gerüttelt. Na, die haben aber Sieg Heil gerufen.
Alltag.
Ja, eben, ja, genau. Ja. Und so habe ich das eben auch beschrieben. Und ich habe auch den Alltag bei uns in der Stadt beschrieben. Dass es bei uns zum Beispiel einen Stadtrat gibt, also ein Mitglied des Stadtrates, was durch die Kneipen zieht und statt Prost Sieg Heil ruft. So, und ich glaube, bei Esra, bei der Pressekonferenz, hatte ich noch nicht mal diesen Vorfall gemeint, sondern dass es eben generell an der Theke in Sonneberg immer mal irgendwo wieder passiert. Und da hatte ich noch nicht mal aus meiner eigenen Bar, wo das eben mit diesem Stadtrat auch gewesen ist. Dann haben sich noch andere Gastronomen gemeldet im Nachzug und haben gesagt, ja, ist bei uns auch vorgekommen, auch genau der gleiche Kerl. Und dann gab es andere. Und diese Frau, ich muss ihr zugutehalten, sie ist schon sehr, sehr alt. Also sie wohnt auch in einem sehr kleinen Dorf. Sie wird nicht mehr in den Gastronomen dieser Stadt, wird sie nicht begegnen. Sie wird nicht in einer Gewölbebar mit jungen Leuten zusammen am Tresen sitzen. Sie wird auch auf irgendwelchen Dorffesten relativ wenig vertreten sein, wo das auch Alltag ist.
Habt ihr nochmal Kontakt gehabt?
Ich habe sie angerufen.
Ja.
Danach und habe gesagt, ich kenne sie ja persönlich. Und
ach so.
Und habe gesagt, Mensch, ich möchte jetzt den Namen, möchte ich ja, jetzt ja, einfach nee, mal rauslassen.
Ja.
Habe ich gesagt, meine Nummer rauszukriegen, mich
warum
anzurufen.
Warum rufst du nicht an?
Genau. Wenn du es falsch verstanden hast, was ich gesagt habe, was dieser Artikel ja ganz klar widerspiegelt, da ruf mich doch an. Mach doch so einen Scheiß nicht öffentlich.
Was sagt sie?
Nee, und ach, und das kann man doch so alles nicht pauschalisieren. Und da habe ich gesagt, ich pauschalisiere doch nicht. Ich habe doch ganz klare einzelne Sachen gesagt.
Der Witz ist, als wir da waren bei dir oder wir auch gequatscht haben, dann haben wir ja auch ganz viele Interviews gegeben und so den ganzen Kram.
Naja.
Und man hat die ganze Zeit immer das Gefühl, dass irgendwie so Journalisten, nicht alle, aber schon auch viele irgendwie Bock immer hätten, dass man so nur Horrorstories erzählt und nur alles schlimm. Und ich kann mich nur noch total erinnern, weil ich mich da in dir so gesehen habe, wie ich das eigentlich genauso bei uns mit Vorpommern mache, ja, dass wenn ich das Gefühl habe, jemand will nur schlecht reden, dann rede ich meistens das Gute.
Ja.
Und das Gefühl hatte ich die ganze Zeit. Also weißt du, du hast da überhaupt nicht pauschalisiert und gesagt, boah, alles Idioten, alles Scheiße. Vom ersten Telefonat an bis zu dem Abend, bis zu den ganzen Interviews hast du, glaube ich, die ganze Zeit betont, dass es ja auch noch ganz viele tolle Leute gibt. Und sogar, ich weiß ja auch, es gab einen Artikel, weiß ich im Nachhinein, und da stand denn, und dann haben die das aber so ein bisschen so dismäßig gesagt, so geschrieben, so habe ich es jedenfalls empfunden. Ja, da waren ja auch, denn aber auch Leute beim Konzert, die haben gesagt, sie sagen nicht, wen sie gewählt haben. Vielleicht waren es ja AfD-Wähler. Und die Realität ist, Digga, und wenn das so sein sollte, dann ist das doch noch was Gutes, weil vielleicht nehmen die davon irgendwas mit, ja, weil an dem Abend war, glaube ich, ganz klar, wie man dazu steht. Und im besten Falle kommt vielleicht mal jemand zum Umdenken. Ja? Und
genau.
Ich finde das absurd, dass dir dann vorgeworfen wird, du pauschalisierst da, weil ich glaube, du hast da versucht, immer so positive Noten reinzubringen auch. Ja?
Ich weiß nicht, ob du dann im Nachgang noch verfolgt hast, wie diese Geschichte ja noch weiterging.
Nein.
Das war ja, also es war ja ein Tritt ins Gesicht, dass das ausgerechnet aus der Linken
kam,
wo ich dann aber auch wieder intervenieren muss, dass man da eben sie, nicht die ganze Linke in Sonneberg, hat es wenigstens versucht, ein bisschen gerade zu biegen. Aber auch wieder rückgratlos, nichts Persönliches. Es ist keiner zu mir gekommen und hat gesagt, hey Marcel, das tut uns echt leid mit der Frau, da müssen wir echt mal reden. Es gab auch bis heute kein Gespräch, ich habe mich mehrfach angeboten. Jetzt sind sie bei der Wahl noch komplett hinten runtergefallen. Jetzt haben die, glaube ich, ganz andere Probleme.
Wie sind die Wahlen da bei euch ausgegangen?
Ach, jetzt EU-Wahlen? Die AfD ist, glaube ich, mit 40 oder 41. Wir waren der zweitschlimmste Landkreis.
Deutschlandweit? Thüringweit?
Ich glaube deutschlandweit. Ich glaube, es war nur irgendwas, war es Görlitz? Relativ rechter Landkreis. Ja, war katastrophal. Aber das ging ja dann noch so, ich hatte mit den Pressevertretern, habe ich auch immer gesagt, und das darf man jetzt bitte nicht falsch verstehen, also ich bin jetzt wirklich kein Fan der CDU, aber so eine Provinz wie bei uns, die lasst die Leute in Ruhe, die wollen einfach, die wollen keinen Fortschritt, die würden heute noch mit der Pferdekutsche rumfahren, wenn es okay wäre. Und das ist ja auch ihr gutes Recht, sie wollen ihr ruhiges, bescheidenes Leben, und für diese Leute, das habe ich wirklich so gesagt, wäre das Beste, wenn hier in der Stadt eine konservative, stetig wachsende, aber keine wilden Moves, sei es von mir aus die CDU. So, der Satz ging dann noch ein bisschen weiter, aber sei es die CDU. Am nächsten Tag genau so eine Aktion, mich öffentlich an den Pranger zu stellen, aus Reihen der CDU, der örtlichen. Die haben mich komplett öffentlich an den Pranger gestellt.
Warum, was haben die denn gehabt?
Der Spruch war, glaube ich, ich lasse mir von dem Herrn Rochow meinen Sonneberg nicht schlecht reden. Und da habe ich dann gesagt, Leute, ich
rede. Also die CDUler haben das genau gesagt. Aber du hast ja eigentlich für die CDU geredet.
Eben. Und da gibt es sogar noch aus diesem Fernsehinterview, was ich da geführt habe, habe ich auch gesagt, ich komme vorbei, ich knall euch das Rohmaterial um die Ohren. Ich mache noch für euch Werbung, obwohl ich euch nicht mag. Und ihr hängt mich hier öffentlich, nur weil ihr kein anderes Opfer findet für eure eigene Unfähigkeit. Weil die Scheiße, die hier gerade bei uns läuft, das ist das. Wir hatten, müsste ich jetzt lügen, aber ich glaube, Sonneberg war regiert von einer Bürgermeisterin der CDU von 1994 oder 96 an. Na, und das, die arme Frau, die Frau Abel, die ist dann verstorben. Und man hat ihr Vermächtnis in eine Stiftung gesetzt, und die fördern heute zum Beispiel so Schwimmunterricht für Kiddies, wo es halt nicht so einfach ist. Und diese Stiftung von einer verstorbenen Bürgermeisterin, die leistet mehr wohltätige Arbeit als das ganze Rathaus aktuell. Na, und das, aber gleichzeitig habt ihr politisch ja einen Trümmerhaufen hinterlassen. Mhm. Ihr habt das Demokratie, den Glauben an die Demokratie, den habt ihr ja vollkommen vernichtet. Das ist der Grund, warum die AfD da ist. Und dann kommt ihr, und weil ich sage, hey, hier gibt's Leute, die sich heil brüllen, und in unserer Stadt hängen schwarz-weiß-rote Fahnen, das finde ich nicht super.
Du bist der Nestbeschmutzer.
Ja, aber richtig, ja. Wortwörtlich, so steht das in den Facebook-Kommentaren. Und ihr, doch, hat keinen Weg reingeführt. Olle Kamellen hätte ich hochgeholt.
Wir, immer wenn wir das Wasted in Jahr machen, oder solche Konzerte spielen, dann weiß ich, dass ich in den nächsten Wochen darum gar nicht im Internet lesen darf. Das habe ich gelernt. Hm. Nicht immer. Manchmal ziehe ich mir auch noch alles rein, aber ich bin schon besser geworden. Und manchmal kriegt man einfach das Kotzen, wenn dann du merkst, wenn du dann noch am besten die Seiten anguckst, was für Lappen da schreiben, die wirklich noch nie was da in der Gegend gerissen haben, außer, ja, vielleicht einen Harten an der Tankstelle machen, aber noch nie irgendwie was kulturell, gesellschaftlich, ja, irgendwas gerissen haben. Und man kann ja auch das Scheiße finden, was man macht. Und die schreiben da ernsthaft, ja, ihr macht hier alles schlecht, alles kacke, alles eine Katastrophe und Nestbeschmutzer. Und eine Zeit lang habe ich mir das zu Herzen genommen und habe mir gedacht, was mache ich denn falsch? Was mache ich denn falsch? Oder was, fuck.
Ich habe es doch nur gut gemeint.
So, ich habe doch, was hätte ich denn alles machen können? Und irgendwann habe ich gelernt, man muss sein eigenes Ding machen. Und man muss sich irgendwie so selber darauf verlassen, immer für Kritik offen sein. Aber man muss nicht über jedes Stöckchen springen. Und ganz oft sind auch einfach Leute richtig verbittert, suchen Buhmänner, so. Und Leute, die viel machen, die werden dann halt auch ja, schneller öffentlich gesteinigt. Ja, und weil es natürlich dann ja leichter angreifbar ist. Und ich empfinde das sehr bei dir so, für mich ist das sehr hart zu hören, wenn du sowas sagst wie mit den 90% Einbruch. ja, von den Wahrsachen. Und das würdest du, das war direkt nach dem Konzert so?
Da gab's noch so ein kurzes, so neugiermäßig, hey, was war da los? Da lief alles noch so normal. Deswegen, ich würde es auch nicht ganz auf die politische Schiene, weil das wäre unglaubwürdig.
Ist eine Mischung aus verschiedenen Sachen.
Ich bin mein ganzes Leben, also meine erste Platte, die ich mir gekauft habe, das war ein Punkrock-Sampler.
Welcher Punkrock-Sampler?
Das müsste die Punk-Invasion war später. Oh, ich weiß nicht, die war dann auch eine ganze Zeit.
Schlachtrufe.
Also ja, doch. Ja, das könnte Schlachtrufe BD. Die 2 müsste das, glaube ich, gewesen sein. Ja,
nur Hits bestimmt drauf.
Oh, super. Kann man heute noch. Nee, und dann auch Konzerte oder sowas. Ich habe nie was anderes besucht. Also ja. Ich kenne nur Punkrock und selbst ich habe dann irgendwann aber auch von Punkrock die Schnauze voll gehabt. Nicht von der Musik, sondern einfach von dem, naja, Saufen wird mich jetzt auch nicht weiterbringen.
Ja.
Und dieses Feiern und du musst ja auch was machen und
kann nicht alles sein.
Ja, genau. Du willst ja was damit bezwecken. Und dann kam halt auch immer wieder so ein bisschen diese Hobbypolitik dazu, dass man versucht hat, mit Leuten zu reden. Und dann kommt ein Tresen natürlich unglaublich gelegen. Da kann man mit jedem über alles reden. Und wenn man jetzt nicht der Untalentierteste ist, dann kann man mit jemandem aus der rechten Szene reden. Und hatte ich einen mega Vorfall. Ein strammer Rechter aus uralten Zeiten, also noch so Mitte, Ende 90er. Ein Hühner, wirklich ein Schrank. Und auch früher bei den Schlägereien, die es halt damals immer wieder gab, zwischen Rechten und Linken und sowas, auch er immer dabei gewesen. Aber eigentlich immer ein netter Typ, nur irgendwann falsch abgebogen und falsch mitgenommen worden. Ich möchte ihn echt nicht in Schutz nehmen, aber der war bei mir in der Bar. Und ich glaube, da waren von den Jungs aus Thema oder sowas auch welche bei mir zu Besuch.
Ja.
Und er kommt rein und hatte noch so ein total bescheuertes T-Shirt an.
Also Thema, kurze Einordnung.
Ja.
Thema ist sozusagen der Ort, wo auch mehr große Faschokonzerte stattgefunden haben, wo es auch so einen Demokratieverein gibt. Und die meinst du bestimmt, die
genau,
zu Besuch waren
genau.
Bei dir, ne? Die da auch so Konzerte reißen, da haben wir auch schon mal gespielt und so richtig tolle Leute.
Genau. Ja, und die haben das Problem mit diesem Tommy Frank.
Ne? Ja, ja.
Ja, auf jeden Fall.
Was war auf seinem Shirt?
Division Thüringen aus dem Repertoire von Tommy Frank.
Ja.
Und ich sag, also ich kannte ihn ja, den Fascho, und ich sag, ey Junge, doch nicht bei mir. Und meinst du echt, das ist der richtige Laden für dich? Sei so gut. Und dann ist mir aber eingefallen, dass der arme Tropf, der hat wirklich, wenn er 5 T-Shirts hat, ist das wahrscheinlich noch das Humanste, was man anziehen kann. Und es bringt nichts, ihn nach Hause zu schicken, zieh dich um. Na, ich sag, pass auf. Ich stelle euch einen Sicherheitsdienst, der alle 10 Minuten nach dir guckt. Zuckst du einmal, fällst du. Ansonsten benimm dich normal, dann kannst du normal dein Bier trinken. Pöbel niemanden an, belästige niemanden mit deinem politischen Käse. Und am Ende hat er mit den Leuten, wie gesagt, ich glaube, es waren die aus Thema, hat er mit denen da gesessen. Da kommt auf einmal einer zu mir und sagt, hey, was macht denn der Typ mit dem T-Shirt? Den kannst du hier nicht reinlassen. Da ich sage, warum denn nicht? Er unterhält sich völlig normal mit euch. Und ganz ehrlich, dass er sich in meiner Bar mit der politischen Gegenseite jetzt hier unterhalten kann, zeigt mir, dass wir hier gerade mehr geschafft haben als die ganze Gesellschaft da draußen. Weil da draußen unterhält sich keiner mit ihm.
Das ist ja mir die ganze Zeit so ein krass schmaler Grat. Weißt du, so ganz oft dieses, also erstmal, das für mich hört sich das auch immer wie von einer anderen Welt an, so dieses Parolengedresche, ja, mit Rechten nicht reden oder so, ja. Das ist so fern weg von meiner Welt jetzt, weil ich meine, bei uns wählen auch, da freuen sich die, wir leben in einer Region, wo ja alle sich freuen, wenn die da nur 30% in Anführungsstrichen wählen, ja. Und es gibt gar nicht die Möglichkeit, nicht zu reden. Das kannst du in irgendwelchen Zeckenvierteln machen, ja, aber wo gibt's die? Ist egal. Konnewitz, in Rostock, KDV, Kreuzberg und so. Aber wen interessiert das? Kein Mensch. Das hat nichts mit den Bundesländern eigentlich zu tun.
Nee, mit Kadern und, spricht man nicht.
Genau,
das war früher
die Grenze,
schon.
Genau, ich brauche jetzt nicht, glaube ich, mit einem Tommy Frank über Nationalsozialismus reden. Ja, da brauche ich meine Kraft nicht reinstecken. Das ist egal. Soll sein Ding machen, Bub. Da keine Kraft reinstecken. Aber genau. Das ist ja immer, manchmal labert man dann zu viel, manchmal zu wenig, manchmal hat man vielleicht selber keine Kraft. Gab auch einfach schon Momente, wo ich gedacht habe, ach, vielleicht hätte ich da noch mehr streiten sollen. Ne, zum Beispiel beim Racing Jahr machen wir das ja so, dass wenn da irgendwie Kids oder Leute ankommen mit Fascho-Klamotten, dass wir denen sagen, früher hätten wir das auch anders gemacht. ne, früher hätten wir, ja geil, und vielleicht sogar einen auf die Glocke oder hier, verpiss dich. Und dass wir das jetzt wirklich seit mehreren Jahren so machen und sagen, ey, nee, haben wir keinen Bock drauf. Wir sagen denen, pass auf, ihr seid herzlich willkommen. Guckt euch das alles an, ja. Ihr zieht ein anderes Shirt an oder ihr kriegt ein feine Sahne-Shirt oder irgendein neutrales und so und guckt euch das an. Und ich meine jetzt nicht, Mensch, Marcel, hab in deiner Bar jetzt immer ein anderes Shirt.
Doch, habe ich, ne? Das habe ich tatsächlich auch schon gemacht. Also es kamen Leute rein, hatten ein T-Shirt an, auch sowas hier, also so ganz plakativen. Und dann habe ich gesagt, pass auf, du hast drei Möglichkeiten. Entweder du gehst und kommst nicht wieder oder du gehst nach Hause, ziehst dich um. Ja. Oder ich gucke hinten im Lager, ob ich noch irgendwas von irgendeinem Promoter. Ja, bei uns ist es meistens Heineken oder ja, sowas. Okay. Ne? Also das sind auch wirklich super Klamotten. Ich gesagt, gebe ich dir eins, gebe ich dir eine Nummer größer, zerrst du drüber, kannst du sitzen bleiben. Ist okay. Und das habe ich jahrelang so gemacht.
Und das ist zum Beispiel bei uns wirklich was. Und wenn du dann auf einmal nicht alle. Wir, ne, manche sind auch völlig schmerzbefreit oder mit denen macht das nichts. Aber wenn ich echt, bei uns gibt es jetzt wirklich so Kids, die sehe ich dann manchmal mit einem feinen Sahne-Shirt jetzt rumlaufen da im Dorf, ne? Oder so. Oder die sagen dann, ey Mensch, Monchi, findet das wieder statt. Und das ist schon, da denke ich, boah, das. Früher waren wir auch so viel Demos. Mhm. Und dann hast du Flyer verteilt, den ganzen Kram, hast du gedacht, was hast du damit eigentlich bewegt? Das war eigentlich immer ganz oft nur so selber auf sich abwichsen und bla und irgendwelche Parolen grölen, wo man vielleicht selber gar nicht mehr hundertprozentig hintersteht. Und dann sind das so diese praktischen Sachen, wo halt wirklich was etwas gebracht hat. Ne? Ich habe, ne, du hattest in einem Interview nämlich auch gesagt, neulich hat jemand am Tresen den Hitlergruß gezeigt. Ich bin nicht mal auf die Idee gekommen, ihn anzuzeigen, weil das normal ist. Ne? Und ich denke, das ist ja etwas, was bei einem selbst, jedenfalls bei mir auch, wie sehr das verrückt. Man spricht nicht mehr alles an. Man hat nicht mehr die Kraft auf alles. Man will nicht in jede Konfrontation gehen, weil dann bin ich 24/7 in Konfrontation. Also man sucht sich irgendwie ganz oft vielleicht auch die Sache, jedenfalls wir, okay, wo gehst du jetzt wieder rein? Wo machst du dich gerade? Und wo ist es wirklich nötig? Was war jetzt ein beschissener Spruch? Wo war man selber schon mal scheiße? Und was ist wirklich ernsthafter Nazi-Scheiß? Ne? Mhm. Und ich glaube, das ist etwas, wo nimmst du deine Kraft her, ne, jetzt hier heute zu sitzen? Weil auch genauso wieder vor diesem Gespräch habe ich ja auch gesagt, ey, wir müssen das nicht machen. Weißt du, irgendwie auf eine Art denke ich dann auch, fuck, ich will ihn ja nicht in so eine scheiß Situation bringen. Genauso sagst du mir aber auch mehr, wenn wir mal schreiben, du hast Bock darüber zu labern, ja, und du hast Bock was zu sagen. Und dann denke ich, okay, wir haben ja auch eine Öffentlichkeit und ich habe gesagt, wenn wir bei dir spielen, du kannst dich mehr bei uns melden, wir können schreiben, du kannst immer zu Konzerten kommen, du kannst auch mal zu uns an der Ostsee kommen. Und dann denke ich, okay, gehört das auch dazu? Und wie gesagt, wir schreiben ja auch, ohne dass ich das jetzt die ganze Zeit öffentlich mache, darum geht's nicht. Mhm. So, aber wo nimmst du deine Kraft her, wenn du gerade wirklich auf diese Antwort sagst, auch, du hast eigentlich nur noch deine Familie, die total zu dir steht?
Ja, und das ist, also es ist tatsächlich, also dieses Krafttanken, das findet aktuell gar nicht mehr statt, weil einfach diese Scheiße um einen herum, also man kann es gar nicht anders formulieren, das ist so viel und es zerrt an allen Stellen und immer wieder und die Presse macht ihr Übriges und will ja auch immer irgendwie noch was Neues haben und mittlerweile habe ich da auch gelernt, da ein bisschen abzulehnen und zu sagen, hey, ich gebe euch gerne alles, was ich habe, was ich weiß, aber mein Gesicht bitte erstmal nicht, mein Namen bitte erstmal nicht. Ich tank gar nicht mehr so Kraft, gar nicht mehr. Man funktioniert einfach irgendwo nur noch. Ich mache es tatsächlich mit dem einzigen Antrieb, genau wie ein T-Shirt oder man gibt 100 T-Shirts raus und sieht einen, der vorher irgendwie, keine Ahnung, ein Blödsinns-T-Shirt anhatte und der jetzt vielleicht irgendwo, wenn es die Mitte der Gesellschaft ist, der muss ja nicht links ankommen. Aber genauso ist meine Hoffnung halt, dass sich irgendwas ändert, dass das alles nur ein böser Spuk ist. Und ich habe mich so tief in dieses Güllefass schon reingekniet.
Du kommst da nicht mehr raus.
Ich komme nicht mehr raus.
Ne? Das Gefühl also, habe ich auch immer.
Genau, und dann gib doch Gas. Weil rückwärts will ich jetzt auch nicht mehr. Rückwärts wäre ja Käse. Ne? Ich kann das Maul nicht so weit aufreißen und kann mich über die Sachen wirklich mal aufregen. Wie du es gesagt hast, ne? Es hat mich ja vorher gar nicht aufgeregt. Wenn zwei Typen im AfD-T-Shirt bei mir
am Tresen... Was meinst du mit vorher? Hat dich gar nicht aufgeregt?
Vor eurem Konzert.
Ja.
Ne? Das zum Beispiel, wenn ich diese Typen, die bei mir eben.
Du meinst, dass sowas auch immer schon passiert?
Immer.
So, du hast das, genau. Und da hatte ich das aber noch nicht, ja, hatte ich das noch nicht so angekotzt. Oder du fandest das scheiße, aber hast es nicht so angesprochen? Oder wie meinst du das?
Nee, es war eben diese Normalität.
Genau.
Mhm. Die zwei Typen im AfD-T-Shirt stoßen an und schreien Sieg heil. Mhm. Dann guckst du da hin und denkst, also ich habe es so gemacht, gehst hin zu den Leuten und sagst, ey, so eine Scheiße will ich hier drin nicht hören. Hm. So, erste Verwarnung. Es ist ja eigentlich schon mal grob fahrlässig, dass da überhaupt eine Verwarnung gibt. So, dann machen sie es aus Provokation ein zweites Mal. Hm. Dann gehe ich hin und sag, raus und kommt nicht wieder. Und dann ist die Sache für mich abgehakt, weil was habe ich denn von zwei Typen im AfD-Poloshirt erwartet?
Aber das hast du ja, damit machst du ja schon, glaube ich, tausendmal mehr als andere. Also auch schon davor, ne? Weil ich meine, auch, das ist ja auch so dieses, ja, also das genau, damit hast du, glaube ich, schon mehr gemacht als viele andere. Wir sitzen hier gerade in Saalfeld, wir spielen hier heute ein Konzert, ist von den Clubhaus Saalfeld-Leuten organisiert, so ein Konzert in der thüringischen Provinz und genau, im Zuge dessen, Marcel kommt zum Konzert und machen wir diesen Podcast und ich saß heute hier im Hintergarten, ja, so und mit einer Freundin und wir labern einfach nur und haben uns ja ein paar Wochen nicht gesehen und hören auf einmal L'Amour Toujours raus, ne, laut so am Mittag und einfach eine einzelne Frau singt, ne, naja, das, was sie halt dann singen, ne, düpp, 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 ne, und ist jetzt auch nicht so, dass mich jedes Mal das Lied sofort anhebt, aber du merkst, okay, es ist so die totale normale Frau und, ne, und dieser, ich habe dir nur einmal gerufen, Hals, Maul, ja, dann hat die auch sofort den Maul gehalten, ne, und man selber denkt eigentlich mehr, ja, irgendwie würdest du gerne mehr machen, aber der Punkt ist auch, man macht eigentlich schon tausendmal mehr als viele andere, weil tausend Leute, die eigentlich immer nur schnacken oder auch im Internet oder irgendwie diese Leute, die am besten sagen, ja, bei jeder immer sofort gerade machen, wenn es drauf ankommt, da glaube ich, sind immer nur die Leute, die sie noch nie wirklich gerade gemacht haben oder die nur im Internet sind, weil wer wirklich die Leute, die im Alltag diesen Alltag haben, dass es sich umgibt, du weißt, du kannst nicht 24/7 das machen und man sucht sich aus, weil man hat ein Radar dafür, okay, wo ist es jetzt gerade wichtig, richtig und was ist gerade Quatsch, ne, was ist scheiße. Also. Du hast ja nach dem Konzert gesagt, dass da eigentlich ganz viel Power war.
Ja.
Und dass da gute Stimmung war.
Ja.
Was meinst du damit? Also, wir sind weggefahren.
Ja.
Und wir waren einfach richtig glücklich. Ja, es war so eine Zeit, wo ich familiär ziemlich viel Stress hatte, wo einige Leute aus meinem engsten Umfeld Hände über den Kopf geschlagen haben und gesagt, warum musst du schon wieder los? Und ich gesagt, ey, wir spielen das Ding jetzt, ne? Und bis wir angekommen sind, habe ich gedacht, ach, warum mache ich das schon wieder? Ja, warum bin ich jetzt schon wieder unterwegs? Eigentlich, wir sind den Sommer sowieso viel unterwegs und warum schon wieder? Und als wir da waren, war es nur richtig. Und als wir weggefahren sind, war es noch richtiger. Wir haben noch so tolle Fotos gemacht, wir haben so geil gequatscht und es war eines der schönsten Konzerte im letzten Jahr für uns, ja. Und was meinst du mit, da war so eine gute Stimmung?
Das ist, wie gesagt, für uns war es, das Wahlergebnis kommt und wir haben an diesem Sonntag, an dem Wahlsonntag, alle da gesessen, jeder so für sich und hat, das ziehen die Leute hier nicht durch. Bei uns war es ja eine Stichwahl auch am Ende. Und
du warst dir sicher, der Sesselmann, also der AfD wird kein Landrat.
Genau. Es gab keinen Grund dafür. Wie gesagt, ich heute im.
Der Gegenkandidat war ein CDUler?
Ein CDUler, ja. Der auch eben den damaligen Landrat, der krankheitsbedingt nicht mehr arbeitsfähig war, so wirklich, ja. Der den immer vertreten hat. Das heißt, er war dieser konservative Typ, den so eine Region meiner Meinung nach braucht. Er hatte Erfahrung in dem Posten. Er hatte die Connections, er hatte alles und ich dachte eigentlich, dass man mit dem ersten Wahlgang, da wollen die Wutbürger so ihr Statement setzen, aber am Ende ziehen sie es nicht durch. Und dann kamen die ersten Zahlen und dann hast du gedacht, ihr seid doch nicht ganz dicht. Wisst ihr eigentlich, was ihr da anrichtet? Und dann hat er sich aber so im Nachhinein rauskristallisiert, die hätten alles gewählt. Die hätten ein blaues Fahrrad gewählt. Das ging nur um AfD, das war der Sesselmann, war komplett egal. Und naja, als ihr da wart, da war diese Schockstarre, das war auf einmal aufgebrochen. Das war nicht mehr, oh mein Gott, was mache ich jetzt, sondern es waren auf einmal Leute da, die in ganz Deutschland unterwegs sind, die so einen Scheißhaufen wie das, was da bei uns gerade abgeladen worden ist, schon mehrmals gesehen haben und die einfach das Gefühl dagelassen haben, das wird schon wieder, wenn ihr dranbleibt. Oh, und wir hatten sofort Bock, dran zu bleiben. Wir haben einen Verein gegründet, mit dem wir weiter Konzerte organisieren wollten.
Wer sind wir?
Die Freunde, die Stammgäste aus der Bar, die auch, wie gesagt, das Konzert mit organisiert haben, die Bühne gebaut haben, die Tische, Möbel geschleppt haben, geputzt haben, Bier eingelagert, alles was, die haben Urlaub genommen in der Vorbereitung, nur um das möglich zu machen. Und du denkst, die Leute sind total kaputt nach dem Konzert. Und sie waren aber nicht total kaputt, sie waren irgendwie noch fitter als davor. Das ist also Wahnsinn, was die Leute geleistet haben. Und dann auch sofort diese Bereitschaft, hey, wir wollen weitermachen.
Was hieß weitermachen?
Dass wir das nächste Konzert organisieren. Wen können wir fragen? Wie kommen wir irgendwie, wie macht man sowas? Und dann war noch ein Tontechniker, ein Veranstaltungstechniker war da und hat gesagt, ich habe auch Bock. Und dann völliger Ahnungslosigkeit sind wir da losgedüst und haben irgendwie versucht, irgendwas zu machen und sind da halt dann auch an der Realität erstmal gescheitert.
Was war die Realität?
Dass linke Musik tatsächlich ein Business ist.
Okay.
Also ich will niemandem zu nahe treten, es soll ja auch wirklich jeder sein Geld verdienen. Das ist 24 Stunden am Tag reichen manchmal nicht um das. Ne? Aber wenn du Sonneberg hörst und es schreibt dir jemand, ey, hier brennt die Luft, wir brauchen Hilfe. Und dein größtes Problem ist, ey, Alter, ich brauche 11 Einzelzimmer, weil wir 4 Mann für den Merch dabei haben und 2 Lichttechniker. Und wir sagen, ey, bei uns kostet ein Einzelzimmer mehr als, bei uns kostet wirklich ein Einzelzimmer 100 Euro. Wie sollen wir das finanzieren? Was glaubt ihr? Das hat auch nichts mehr mit der Sache zu tun. Und das ist eine Katastrophe und wir sind sehr oft, ich habe mich mit Olaf zum Beispiel unterhalten von Stage Bottles, die ja bei euch in Erfurt gespielt haben und da habe ich die Jungs einfach angequatscht und die waren sofort dabei und denen war Geld sowas von egal und wir haben so lange auch gequatscht, bester Spruch war, ich wünsche mir einfach den dummen Glatzkopf in Springerstiefeln wieder, da erkenne ich meinen Nazi wenigstens.
Von Olaf.
Ja, es war so super, aber die Jungs, das waren bis jetzt die einzigen. Wir suchen Bands, wir schreiben Bands an, wir scheitern an Booking-Agenturen. Ich meine, ich verstehe, wie gesagt, ich verstehe wirklich vieles, aber wie sollen denn eine Bar und ein Verein, die Platz für 200, vielleicht 250 Leute bieten, ein Konzert mit 3000 Euro Gage und 2000 Euro Unkosten stemmen? Wir kriegen ja nicht mal Förderung, die Stadt hat uns ja alle Förderungen auch weggezogen.
Scheiße, nach dem Konzert.
Ja, mit der Aussage, Sie haben einmal 200 Euro beigesteuert an Kulturförderung aus dem Kulturfördertopf und mehr gibt's nicht, sonst sieht das ja aus, als würden wir euch sponsoren.
Boah, Alter, du erzählst wirklich Scheiße von Scheiße von Scheiße. Erstmal aus so einer Bandsicht, glaube ich, muss ich sagen, wir haben das Riesenglück mit der Band, davon leben zu dürfen. Und wir haben jahrelang halt in den kleinsten Läden gespielt und an jeder Gießkanne, ja. Und sagen zu können, okay, wir kommen dann zu dir, ne? Scheiß auf die Kohle, wir machen, weil wir das dann mit anderen Konzerten finanzieren.
Weißt du, was ihr uns gekostet habt?
Na?
Hast du das so grob auf dem Schirm?
Nee, jetzt hau mich nicht in die Pfanne. Unser Booker hat 40.000 Scheine genommen.
Drei Tüten Chips. Ja, drei egal. Tüten okay. Chips. Ihr habt das, sogar eure Pizza oder euren Döner, was ihr euch geholt habt, zu essen. Ihr seid einfach losgerannt und habt euch das Essen selber geholt. Wir waren da komplett drauf geeicht. Ihr wolltet kein Hotel. Das war übrigens eine Katastrophe, ne, dass ihr so fluchtartig die Stadt lieber verlassen wolltet.
Wir mussten noch weiter zu... ich glaube, wir waren... wir wollten nach Hause, ne? Genau, ich weiß gar nicht, sind wir noch nach Hause geballert oder so? Kann auch sein, dass wir gesagt haben, wir können Sonneberg da nicht einschätzen. Wir hatten ja ein paar Homies mit, einfach die dann mit Schutz gemacht haben und die da auch einen Blick für haben. Und ich glaube, wir haben dann irgendwo außerhalb schon auf dem Weg gepennt. Aber es ging mir auch nicht darum, uns jetzt zu feiern oder so, weil ich wusste, dass wir keinen Gage genommen haben oder sowas. Nee. Aber ich wollte nur einmal aus einer Bandperspektive sagen, ich glaube, oftmals stehen dann, glaube ich, ist es wichtig, es sind persönliche Kontakte sehr wichtig, weil oftmals checken die das vielleicht gar nicht, okay, worum es da geht. Obwohl ich auch denke, okay, Sonneberg hat man jetzt sehr viel gehört. Aber umso mehr freue ich mich, genau als, ne, wie euch denn da die Stage Bottles mit vorgestellt hatten, als sie mit in der Thüringenhalle gespielt haben, dass daraus dann gleich so ein Konzert entstanden ist, weil genau, ich glaube, es gibt eigentlich ganz viele tolle Leute, die da sofort am Start wären. Wir können da gerne weiter auch noch gucken. Ist nicht bald auch wieder ein Konzert bei euch?
Nächste Woche, ja. Also am 28.
Ja.
Macht Rawside,
ja,
aus Coburg. Für die ist das regional halt sehr super. Also ja, das ist nicht immer dasselbe.
Ja.
Und die haben halt auch zur Unterstützung des Vereins, auch meines Ladens, gesagt, sie würden gerne die Release-Party ihrer neuen Scheibe. Das würden sie gerne machen. Na, und da ist jetzt wieder ein Konzert.
Also das Einzige, was ich sagen kann, ist erstmal, wenn das Leute hören, die irgendwie Mucke machen, dann glaube ich, könnt ihr euch da melden.
Jeder, der entweder Kontakte hat, irgendwas und von wirklich Leuten einfach, ich sag's immer wieder, einfach für die Sache.
Ja.
Für die Sache, wer Bock hat, Leuten zu helfen, den Kopf oben zu halten.
Ihr habt ein, das war ein Ausrufezeichen. Also, ihr könnt euch bei uns melden, bei Marcel, wie auch immer. Ihr habt dann nachher mit deinen Freunden einen Verein gegründet.
Genau.
Richtig?
Make Some Noise. Make Some Noise.
Ja.
Und das war genauso, das war auch dieses energiegeladene, dieses such mal einen Namen für einen Verein. Ne? Und dann bist du auch noch 14 Leute, 14 Charaktere, ganz eigentlich kein einziger Ja-Sager dabei und boah, ein Wuhling und es hat aber alles so super funktioniert. Dann versuchst du irgendwie ein kleines Logo zu machen und jeder hat eine andere wilde Idee dafür und aber es hat alles so super geklappt und wir haben einfach weitergemacht, immer weiter. Und dann auch das erste Konzert, was wir gemacht haben, war mit Rawside,
ja,
die sich da auch direkt gemeldet haben. Und wie gesagt, allein durch die 20 Kilometer, glaube ich, ist es von Sonneberg nach Coburg. Ja. Man kennt sich, das ist auch aus meiner Jugend. Mhm. Die haben noch Bands mitgebracht und alles drum und dran. Und dann hat man aber gemerkt, dass die Energie langsam schwindet.
Bei dem Verein.
Bei dem Verein. Also bei den Leuten auch. Der Druck von außen, der wurde immer härter, der wurde immer massiver. Dieses Bashing online. Also wenn du. Wenn
warst du das Gesicht des Vereins auch?
Das
oder ist, sind andere auch als.
Also ich habe. Nee, die anderen haben sich alle rausgehalten. Alle rausgehalten.
Öffentlich.
Komplett. Auch
öffentlich.
Absolut verständlich. Sei es beruflich, sei es privat. Und eben auch. Alleine zu sehen, was mit mir passiert ist, und da hat kein Mensch Bock drauf. Da hat kein Mensch Bock drauf. Da dann wieder, ne, hey Marcel, du sitzt schon in dem Kackefass.
Hat dir das mal jemand so gesagt?
Es gab Gespräche, wo man gesagt hat, ey Marcel, wie wär's, wenn wir das jetzt einfach mit der Presse mal gehen lassen?
Was meinst du mit gehen lassen?
Dass wir einfach, dass ich lassen. Vielleicht nicht mehr als Vereinsmitglied der Presse gegenüber treten sollte. Weil das eventuell einen Schaden dem Verein gegenüber bringen könnte, dass uns Hürden.
Ach, weil du schon haben. So ein schwarzes Schaf bist.
Ah, ja, genau, genau. Na, dass ich.
Boah, das ist eigentlich das Härteste, oder? Wenn du da noch den, stell ich mir hammerhart vor, wenn ich mir vorstelle, mit was für einer Energie und wie toll du das erzählst und mit wie viel Power und du das hier erzählst und dann wird dir nachher gesagt, eigentlich.
Aber sie haben ja recht.
Ja, das ist das Bittere.
Sie haben bestimmt. Ja recht. Aber du bist, also ich persönlich bin so jemand, ich habe so einen, ich weiß nicht, ich will es nicht Hass nennen, aber es ist ein sehr böses, ungutes Gefühl gegenüber Nazis. Und zwar in allen Richtungen. Das weiß ich nicht, ein rechter CDU-Politiker, den würde ich auch schon als Nazi bezeichnen. Ich hasse sowas. Ich hasse es abgrundtief, wie man so ein Mensch sein kann, der einfach nur nach unten treten will und anderen schaden will, um sich selbst geil zu fühlen.
Was meinst du mit rechter CDU-Politiker? Weil ich würde jetzt zum Beispiel sagen, genau, ich kenne wirklich auch einfach so durch Kommunalpolitik oder wenn ich echt auch richtig fitte CDUler, das ist einfach, genau. die sind manchmal ganz oft viel fitter als irgendwelche von der Linken oder so, irgendwelche so gefühlten alten Stasi-Opas so. Hm. Obwohl, gut, die sind jetzt ja nachher fast dann alle bei BSW und so, ne? Aber genau, also du meinst ja aber schon sozusagen so Werteunion-Leute oder so, die Leute, nee, die da richtig hart abgedriftet sind.
Ich sag mal so, also was man da Wie gesagt, gerade bei uns in Sonneberg merkt man das ja.
Ach so, du meinst so Leute, die dann halt überhaupt gar keine Probleme mit der AfD haben? Ach,
richtig,
oder eigentlich da
richtig,
ganz nah
komplett.
Sind. Okay,
also,
verstanden.
Die kuscheln ja bei uns jetzt in der Stadt, das ist halt jetzt so.
Ja,
das
hat man
vorher
darüber gewusst. Kotzt du auch.
Aber es gibt ja, ich will jetzt nicht sagen, dass CDU-Politiker da alle darunter gehören, weil ich eben auch aus der CDU Leute kenne,
genau, ich
die da absolut in der Mitte der Gesellschaft stehen.
Genau, ich würde da auch, das ist halt differenzieren, ne?
Ja.
Aber lass uns mal bei dem Ding bleiben, okay, und dann, wie ist der Stand des Vereins jetzt?
Ja, also der Verein, wir raufen uns dann schon immer wieder zusammen. Die Jungs sind heute Abend auch alle da.
Werden die jetzt abkotzen? Seid ihr nur Jungs?
Nee, es sind noch Mädels.
Sind komplett, noch Mädels.
Alles.
Und werden die abkotzen, dass wir hier beide sitzen?
Nein.
Werden wir über den Verein sprechen?
Nein, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall.
Es sind echt
die sind, mehr. Die sind, ich sollte ja genauso schöne Grüße da lassen. Und,
ich freue mich auch total, die zu sehen. Also wir haben uns ja auch, du warst auch mit ein paar beim Erfurt-Konzert.
Genau,
ne?
Da waren da die auch alle. Ja.
Mich auch welche angesprochen. Und aber es sind irgendwie so viele Punkte, die du erzählst, wo ich so viele Parallelen zu mir sehe. Ja, wo ich ganz oft gedacht hätte, ey, warum haben da denn Leute nicht mal was gesagt oder nicht mit mir mehr gestritten? Weil ich denke, ich war und bin in sehr, sehr vielen Situationen immer die Person gewesen. Auch weil es gibt da immer einen Eigenanteil, gar keine Frage. Ich bin auch eine Rampensau. Aber in sehr, sehr vielen Situationen, wo Leute sich hinter mir versteckt haben oder verstecken. Und lass mal Monchi machen und der kann das schon ab. Und sie nicht nach außen getreten sind. Mhm. Ja. Und umso härter dann, wenn du dann irgendwann ja am besten gesagt bekommst, das und das hast du aber das hätte ich aber anders gemacht, nach außen ist doch Quatsch oder da warst du denn zu drüber, dann denkst du, halt die Fresse und guck nach unten, der macht doch selber. so Schreibtischtäter gefühlt, ja. Da ist meine Verachtung sehr hoch gewachsen in den letzten 10 Jahren, glaube ich, weil ich denke, in der Realität was machen oder es geht eigentlich auch nur mit Fresse hinhalten. Irgendwelche Leute, die halt so vermummt ja bei Instagram Videos machen und mit 15 Leuten einen Haken schieben und das interessiert auf dem Dorf keine Sau. Jeder weiß, das ist eine Clownsarmee dann. So,
ja, und, ja, genau.
Und das nimmt keiner ernst. Du musst irgendwie schon auf Augenhöhe versuchen, mit den Leuten zu agieren. Und das heißt, aber dieser Verein lebt noch, aber es ist, du hast gesagt, es gab da auch viel Druck. Ihr habt auch als Verein dann Druck bekommen. Wie sah der aus?
Als Verein den Druck jetzt gar nicht so. Da war der Druck eher, was richtet die Gesellschaft uns gegenüber gerade an? Wie kreist man uns ein? Weil, wie gesagt, man hat gemerkt, dass in der Bar immer weniger Leute aufgetaucht sind. Und es war.
Was heißt denn weniger Leute? Was heißt denn weniger Leute? Sag mal, auf einem normalen Freitag.
Normalen Freitag? Bevor alles. So AfD-Thematisierung und so, würde ich sagen 150 Leute.
Und jetzt?
20, 15.
Scheiße.
Und da musst du rechnen, sind meistens 5, 6 Leute vom Verein dabei. Also das ist halt...
Aus meinem Bauch sage ich ja gleich eigentlich jetzt jeden Freitagabend immer alle nach Sonneberg, aber der Punkt ist ja auch nur, dass das natürlich unrealistisch ist.
Nein, es ist ja auch nicht so, dass die Leute nicht kommen, weil sie mit dem Laden nicht mehr konform sind. Wir haben auch von sehr vielen Leuten gehört oder mitbekommen, sie kommen nicht mehr, weil sie nicht mit jemand anderen diskutieren wollen, wo sie am Wochenende waren. Warum warst du im Gewölbe? Warum warst du in dieser Zeckenbar?
Aber Dicker, ich meine, ihr seid ja nur nicht die Rote Flora oder so was oder irgendwie abgespaceder Laden.
Für den Sonneberger Wutbürger sind wir noch viel schlimmer.
Weißt du, ich meine, ihr seid ja nicht, ihr seid eine, die Gewölbekeller ist wirklich so, wo war bei uns auch immer auf eine Art, im positivsten Sinne, so eine geile Dorfkneipe, Dorfdisse. Ich meine, da läuft ja auch mal, was sind die normalen Veranstaltungen bei euch?
Das ist ganz normal. Machst du eine Motto-Party, machst du eine Mallorca-Party, machst du eine 80er, 90er, 2000er-Party, hast irgendwie House-DJs gehabt. Also wirklich, es ist das Plakativste.
Deswegen, ich folge euch ja auf der Seite. Und wenn du dann denkst, der sagt, es sagt alles aus und es ist hammerhart. Es ist wirklich hammerhart.
Wie gesagt, klar, logisch.
Wann hätte man das aus deiner Sicht, ne, stoppen können? So dieser ganze Scheiß, der in den letzten Jahren so hochgekommen ist. Gab es mal einen Moment, wo du gesagt hast, oder wie? Was sozusagen, wann und wie hätte man das, gab es einen Punkt, wo du sagst, bam, das war's.
Das wär's gewesen?
Das kriegen wir nicht mehr gedreht.
Da, für mich wär's der Punkt gewesen, wo alle demokratischen Parteien noch die Chance hatten, den Leuten einfach zuzuhören. Und da zu sagen, hey, offensichtlich baut sich hier gerade ein ganz braunes Problem auf und offensichtlich kriegen die hier Macht und wir können es einzeln nicht, also sei es die Linke, die SPD, die CDU, einzeln kriegen sie es nicht hin. Dann rauft euch zusammen im Sinne eurer Demokratie und erklärt den Leuten das Heizungsgesetz. Lasst sie nicht damit stehen. Manche verstehen es nicht, manche wollen es nicht verstehen, finden den Zugang nicht. Dann setzt euch mit den Leuten hin. Dafür hat man euch gewählt. Man hat euch nicht dafür gewählt, dass ihr den Stuhl im Rathaus festhaltet. Das ist nicht der Sinn. Ne? Kümmert euch um die Leute, lasst sie nicht abrutschen. Ne? Die sind ja, wie gesagt, ich kenne ganz viele, die in eine Art Strudel geraten sind. Das ging los bei relativ harmlosen Themen, wo ich dann sogar noch systemkritisch noch mitgehen würde und endet jetzt bei Chemtrails. Und das ist nicht nur einer oder zwei oder fünf oder so. Das sind ganze Gruppen, die führen bei uns Demonstrationen jeden Montag im vierstelligen Bereich, Besucherzahlen. Da sind 1.000, 2.000 Leute.
In einer 23.000 Leute
statt. Ja, und das regelmäßig. Das ist irre. Die reden darüber, also wie gesagt, das Freundschaft mit Russland, Impfen ist alles doof. Die setzen dir Chips ein und an Corona sind mehr Leute gestorben als sonst wo. Das ist irre, das kannst du dir nicht anhören. Das werden nicht weniger. Und die ganze Politik hat es komplett verpennt. Und wir haben es ja auch verpennt, muss ich ja auch sagen. Wir haben ja auch da gestanden und haben uns die Scheiße von außen angeguckt. Wir haben einfach nur gesagt, die sind doof. Wärst du mal hingegangen, hättest du mal gesagt, ey, glaubst du doch jetzt nicht wirklich den Quatsch? In Sonneberge, da sind zeitenweise sind Leute aus der linken Szene vor oder hinter einer AfD-Fahne gelaufen. Was zur Hölle läuft da schief? Also da fällt es doch dem Dümmsten
auf. Was meinst du damit? Was war da?
Das waren diese Montagsdemonstrationen. Ja. Und da waren auch aus den Nachbarlandkreisen waren Banner dabei von Heimat.
Ach so.
Ja, und so, also wurde schon gemerkt, dass das
die Heimat, NPD-Nachfolgepartei.
Ja, und dann tauchten auch immer mehr AfD-Fahnen auf. Zwischendrin war mal eine Reichskriegsflagge und
da sind
auf einmal latschen da zwei Punks, wo ich mir denke, offensichtlich driftet die ganze Nummer. Also das ist ein gesellschaftliches Problem, das sind nicht nur Einzelne.
Ja, Digga, ich bin auch, ich habe keinen Bock, wenn wir spielen, auf Konzerten, so einen Clown zu machen oder da irgendwas zu erzählen, was ich nicht fühle. Ja, wenn wir jetzt eine Ansage machen. Wir haben jetzt gestern beim Southside gespielt, da stehst du vor, wir dürfen 20.000, 30.000 Leuten und den ganzen Kram und dann rufen die Leute da Parolen, Alerte an die Faschisten und ich krieg das Kotzen. Ich krieg wirklich, so, weil ich denke, das ist doch alles nur Selbstbespaßung. Ja, wo es, ne, und ich kenne die Leute ja gar nicht davor. Ich denke, erstmal ist ja toll und alles gut und schön, aber was hat uns das denn gebracht? Was hat uns das denn gebracht? Uns gegenseitig, ja, ganz bla bla bla, hast die AfD ins Gesicht zu brüllen. Irgendwann glaubst du das nachher selber und eigentlich merkst du, das hat nichts mit der Realität zu tun. Jedenfalls nicht da, wo wir herkommen. Und schön, wenn sich das Leute noch, wenn das nochmal so punktuell dann vielleicht Orte gibt, wie wenn wir heute Abend ein Konzert hier in der Provinz spielen, wo man das Gefühl hat, da sind viele coole Leute, aber wie kriegen wir es denn hin, das Ruder nochmal rumzureißen? Und mit das Ruder rumzureißen, da rede ich nicht von irgendwelchen abgefuckten linken Utopien oder sowas, ja, so da. Sondern ich habe langsam, das nicht langsames Gefühl, sondern ich bin wirklich, ich weiß das Privileg zu schätzen, in einer Demokratie leben zu können. Ne? Noch. So, und ich denke auch nicht, dass das morgen oder übermorgen, oh Gott, jetzt ist gleich der Weltuntergang, so ist das nicht. Ne? So, das ist immer sozusagen, wenn, oh, dann ist die nächste Wahl scheiße, das hatte ich damals schon in Sonneberg gesagt. Digga, jetzt zeigt ihr auf Sonneberg, ich kann euch verraten, in den nächsten Monaten, ne, auch genauso eingetroffen werden, ganz viele Ämter von den AfD dann besetzt. Also man muss ja damit irgendwie handeln, man muss ja irgendwie damit halbwegs gerade bleiben und versuchen praktisch noch was zu reißen. Ich glaube, das ist ganz wichtig und dabei nicht die Lebenslust zu verlieren, weil ich glaube, das ist gerade auch ein Riesenpunkt bei, ja, Scheiße anzusprechen, aber nicht die ganze Zeit zu verbittern. So, ne?
Und ich glaube, das ist auch die beste Kombination.
Genau, und das ist aber natürlich ein Kampf. Also ich bin auch manchmal, ne?
Ja, aber ich glaube, du kannst heutzutage, um das, also Ruder rumreißen ist nicht mehr. Die meisten sind lost und die du abholen kannst, die musst du einfach nur abholen. Und die musst du abholen, indem du ihnen zuhörst, indem du ihren Nerv triffst, indem du ihnen zeigst, ey, ihr seid nicht alleine, ihr könnt den Mund ruhig aufmachen, ihr müsst die Scheiße nicht mitmachen. Und das ist ja auch der Grund, warum ich immer noch weitermache, warum ich immer noch denke, ich mache das Richtige. Hm. Vielleicht liege ich auch vollkommen falsch, ne? Also kann ja auch sein. Vielleicht ist die AfD gegangen, die ist Quatsch. aber wenn ich versuche, bei mir am Tresen mit jemandem zu reden, der diese üblichen Bullshit-Argumente bringt und ich es aber vernünftig und ihn auch abholen kann und sagen, hey, guck mal, so ist es doch aber gar nicht wirklich. Ja, oder wie schlecht geht's dir denn im Vergleich zu? Und er dann auch merkt, dass doch eigentlich ist doch mein Leben völlig in Ordnung. Und wenn ich immer nur Hass und Wut und Gift und Galle spucke oder so, dann wird's doch auch nicht cooler. Und dann kann ich prima damit leben. Ich freue mich darüber, wenn jemand sagt, hey, war ein cooles Gespräch. Ich wähle zwar morgen trotzdem die AfD, aber du bist ein dufter Typ. Ist vielleicht ein kleiner Schritt. Aber den Leuten ins Gesicht zu knallen, blöder Fascho, verpiss dich oder ich hau dir in den Schädel runter. Was habe ich denn dann gekonnt? Da verbittert er noch mehr, da wird er noch wütender und wenn es richtig dumm läuft, findet er noch zwei Kumpels hin, der die Scheiße auch noch reinhaut.
Ich habe noch eine Frage. Mhm. Ich kann mich daran erinnern, weißt du, wie wir standen bei euch vor dem Laden und wir kannten uns jetzt eine Stunde, zwei Stunden vielleicht und da wurde verkündet, wir spielen jetzt bei euch und du hattest aufs Handy geguckt und hast gesagt, ja krass, es geht hammer rum und okay, die ersten Nachrichten kamen von Freunden und die haben mir die Freundschaft gekündigt.
Ja.
Kannst du dich daran erinnern?
Ja. Ich habe die Nachrichten immer noch im Kopf.
Hast du nochmal irgendwann Kontakt mit denen gehabt?
Nee. Nie wieder. Also wie gesagt, das ist...
Das tut aber, mir... Ey, weißt du, das ist so... Aber für, das uns ist, das eine, für uns ist das ein Riesending. Für uns ist das ein Riesending im Sinne von, weil deswegen auch, du musst diesen Kamikaze-Move nicht machen und so alles dieses... Wenn du sagst, du würdest das Konzert gerne wieder machen, für alles, was du erzählst, und ich will nicht alles auf uns laden, weil es hat natürlich nicht nur mit dem Konzert zu tun. Hast du ja jetzt ganz viel erzählt, ne, mit gesellschaftlicher Stimmung und so alles, aber schon einen großen Anteil. Und ich weiß nicht, war es schlau von uns, da zu spielen? War es wirklich gut? Hat das was gebracht? War das toll? Oder hat es eigentlich in so einen geilen Typen wie dich eigentlich nur angefickt?
Nee. Also wie gesagt, überhaupt gar nicht. Es ist wie eingeschlafen bin ich. Wie gesagt, ich bin ja nun schon über 40 und dann war ich mit meinem bürgerlichen Leben irgendwann mal beschäftigt und habe vollkommen den Blick verloren, dass mein bürgerliches Leben gerade andere Leute das bürgerliche Leben kostet.
Wie meinst du das?
Wenn ich überzeugt bin, dass Nazis scheiße sind und mich nicht mehr dagegen wehre, dann überlasse ich ihnen Raum. Und wenn es nur ein halber Quadratmeter ist und diesen halben Quadratmeter nutzen solche Menschen, um Freunde, mittlerweile Freunde aus der Ukraine, hierher kommen, denen ans Bein zu pissen, als hätten die keine anderen Sorgen. Der dümmste Nazi in Deutschland kriegt sein Geld, was er vom Arbeitsamt oder Jobcenter oder woher auch immer, ungerechtfertigter als jeder Ukrainer, der hierher kommt, nur weil er Schutz sucht, weil er ein Dach über dem Kopf sucht, weil er was zu essen will und die Zeit hier in Deutschland überbrücken will, bis er einfach wieder nach Hause kann. Und weil ich meinen Arsch jahrelang nicht hochgekriegt habe und viele andere auch nicht, deswegen gibt es diese Plage noch. Die geht ja nie ganz weg. Man muss sie halt einfach argumentativ unten halten.
Ist einer der Gründe, warum es das gibt, ne? Es gibt ja ganz viele Gründe, warum das einfach so abdriftet, aber klar, weil natürlich viel mehr Leute sich hätten gerade machen müssen und in ihrer Luxuswelt so ein bisschen gefangen waren. Aber das erleichtert mich, glaube ich, sehr, dass du sagst, also das, was du gerade gesagt hast, im Sinne von, nein, gut, dass ihr gespielt habt.
Und auf jeden Fall.
Also so auch mit dem, ne.
Was wäre denn passiert, wenn ihr nicht gespielt hättet?
Ja, keine Ahnung, du hättest Ruhe, hättest noch mehr Besucher und Besucherinnen, du hättest.
Hätte ich ja auch nicht.
Ne? Aber genau, ich
hätte genau mein Maul deswegen trotzdem aufgerissen.
Das ist toll. Ich komme so langsam, ich merke, wir könnten noch ewig weiterreden. Ne? Ich habe jetzt noch so zwei, drei Fragen ne? Oder zwei, drei Gedanken. Wie siehst du das, in den nächsten 10 Jahren? Was siehst du da gesellschaftlich, was siehst du persönlich? Wie wird das sich entwickeln?
Meinst du eine realistische Einschätzung oder meine Hoffnung?
Mir egal. Robert, willst du erst reden?
Ich würd ganz gern mit der Hoffnung anfangen. Na, dann fang das mit ist der Hoffnung. Das, was mich dann immer irgendwie ein bisschen lockerer werden lässt. Ich hoffe inständig, dass das alles nur ein hässlicher Spuk ist. Dass das einfach nur wie ein beschissener Albtraum. Ja, ich bin nicht dumm und ich weiß, dass sich das gerade ganz anders zeichnet. Aber gerade bei unserem Herrn Sesselmann und den Recherchen, die man um ihn herum anstellt, sieht man, dass die AfD einfach nur ein Rudel Armleuchter ist. All ihre Wahlversprechen sind gelogen. Da ist nichts dahinter. Ja, man darf sie nicht an die Macht kommen lassen, um mal zu gucken, vielleicht macht das ja richtig. Die werden es nie richtig machen, können wir doch einfach dabei bestehen lassen. Und dann muss das auch weg.
Wie ist da die Stimmung innerhalb der Gesellschaft? Der ist jetzt ein Jahr AfDler, Landrat. Was konnte der so umsetzen von seinen Wahlversprechen? Weil der hat ja ganz viel, glaube ich, erinnere mich damals an, eigentlich was gar nicht irgendwie kommunalpolitisch Thema war, hat er angesprochen. Klar, Flüchtlingsthema, was weiß ich. Der ganze Kram bestimmt noch, er wird den Russland-Ukraine-Krieg beenden, sag ich mal mindestens. Was hat der umgesetzt und wie ist da die Stimmung? Und ist es egal, ist es den Leuten egal, wenn es nicht gut läuft oder wenn es gut läuft? Wie schätzt du es ein?
Das Problem ist ja immer, man kriegt ja nicht raus, wie die allgemeine Stimmung ist. Weil die Leute, die eine andere Meinung vertreten, die sind sehr leise. Die sind sehr, sehr leise geworden, weil sie eben nicht ins Rampenlicht wollen. Aber die AfD-Fanboys, die lassen dem Landrat halt gerade jeden einzelnen seiner Fehler durchgehen mit der Begründung, das haben die anderen jahrelang vorher verbockt und jetzt bei ihm scheitert's. Nein, das Scheitern geht schon über Jahre hin, die anderen haben es bloß besser durchgemogelt. Und was anderes ist ja sein Job nicht. Jetzt geht bei uns zum Beispiel wahrscheinlich der Rettungsdienst krachen. Okay. Das heißt, wenn jemand einen Schlaganfall hat, braucht wahrscheinlich der Krankenwagen 15 Minuten länger, um bei dir zu sein, was wahrscheinlich dann wertlos sein wird. Und das ist aber einfach Aufgabe des Landrats, das irgendwie hinzubiegen. Es ist mir doch scheißegal, wer den Fehler irgendwann mal vor Jahren begangen hat. Warum ist die Kohle nicht da? Es interessiert mich nicht. Ich will, dass der Notarzt kommt, wenn irgendjemand in meiner Familie gerade einen braucht. Na, das ist alles. Und da hast du eben, wie gesagt, die Fanboys, die sich das so bunt malen und die anderen hörst du nicht. Und er scheitert ja an allem. Wie gesagt, da gibt es Recherchen im Internet, kann man sich das prima durchlesen. Also seien es von irgendwelchen Straßenbaumaßnahmen.
Aber wo er seine Politik nicht umsetzen kann.
Seine Kommunalpolitik.
Weil es nicht einfach so einfach ist, wie Parolen dreschen.
Genau. Nee, aber wie gesagt, ansonsten kann ich ja als, ich weiß nicht, ob er als Landrat seine Arbeit gut oder schlecht macht. Weiß ich ja nicht.
Verstanden.
Aber die Themen, die Frau im örtlichen Supermarkt, die nimmt immer noch meinen Euro. Also die D-Mark ist noch nicht zurück bei uns.
Schwach. Schwach. Okay, also deine Hoffnung hast du gesagt. Du hoffst, es ist ein Spuk. Was denkst du, was ist realistisch?
Ich glaube, dass rechts die neue Mitte der Gesellschaft wird. Dass es Deutschland nicht in Ost, West, Nord, Süd oder sonst irgendwas spalten wird, sondern dass ganz Europa, wird überall dasselbe passieren, wahrscheinlich, so mein Gefühl, dass du Provinz und Stadt extrem aufspaltest. Dass Leute, die in der Stadt leben, keine Ahnung davon haben, was es heißt, auf dem Dorf zu leben und genauso Leute auf dem Dorf nicht wissen, wie hart es in der Stadt zugehen kann. Mhm. Wie gesagt, ich sag's, in Sonneberg kann man mit Mindestlohn, das ist nicht cool, ne, Mindestlohn, aber da kannst du ein menschenwürdiges Leben führen. Versuch das mal in Hamburg oder in Berlin oder in Köln. Mhm. Ne, dann zahlst du deine Miete und dann bist du pleite. Mhm. Ne, bei uns kannst du da leben und hast halt immer noch ein paar Scheine in der Hosentasche, wo du dir was zu essen holen kannst. Mhm. Ne, musst nicht Pfandflaschen sammeln oder dergleichen. Auf der anderen Seite Eigenheimbesitzer auf dem Land, ne? Wie gut soll es dir denn noch gehen? Du hast dein eigenes Haus, du hast dein eigenes Grundstück, du hast dafür gearbeitet und jemand, der in der Stadt wohnt, der wird immer nur in der Wohnung von jemand anderem leben. Mal abgesehen von so 1-2%, die sich das leisten können, eine Wohnung zu kaufen. Was doch. Ne? Was sind eure Probleme? Die Spaltung wird immer größer werden und da wird immer irgendeine rechtspopulistische Partei reinhauen.
Ja, das ist das, was ich eigentlich auch denke ganz viel dieses Ost-West-Ding oder so, dass auch wenn wir mit der Band rumtouren, dass da sind gar nicht die so krassen Unterschiede. Natürlich gibt es die, ja, mhm, geschichtsbedingt, aber ganz oft merkst du einfach ganz doll die Unterschiede zwischen Provinz und Stadt. Mhm. Ja, und die merkst du genauso im Saarland wie in Mecklenburg-Vorpommern. Ne? Und den Problem.
Das ist ja recht sein ist ja nun auch kein Ostproblem mehr, ne? Und auch kein, mhm, ne, haben wir in Sylt gesehen, dass das offensichtlich mehr Leute trifft, mhm, als den dummen Ossi.
Ich ende so langsam, bis ich zur allerletzten Frage komme, aber komme so zum Ende vom Podcast. Erstmal will ich mich bedanken, dass du so offen quatscht. Und ich finde, es ist, ich könnte noch stundenlang mit dir labern. Ich habe mir aber mal gesagt, ich mache so eine Dreiviertelstunde. Draußen ist meistens eine Stunde ein und Viertel geworden. Vielleicht treffen wir uns im halben Jahr wieder. Ne? Und heute ist ja ein relativ krasser Tag. So, du bist nämlich weggezogen, so nach mehreren Jahren. Du hast uns, wir saßen, darf ich das erzählen?
Ja, klar.
Als wir geschrieben
ja, klar,
haben. Ja. Wir saßen im Proberaum, haben Mucke gemacht und wir beide haben geschrieben. Und dann hast du mir diese Nachricht geschrieben, so dass du das erstmal nur mir schreibst und hast dann geschrieben, dass du halt, ja, dass du mit deiner Familie, du bist ja Familienvater, mit, aus Sonneberg weggehst und da wegziehst, weil du nicht mehr die Kraft hast. Oder, das kannst du ja gleich hören, aber als ich die Nachricht gelesen habe, war das so, fuck, wir hätten dann niemals spielen dürfen. Ja, und auch da hast du es ja schon gleich eigentlich so ein bisschen aufgefangen, hast gesagt, nein, also ist nicht irgendwie nur das. Und genau, ich brauche nicht immer alle Verantwortung da auf mich nehmen oder so ein Quatsch, oder das ist Quatsch. Aber trotzdem war das, ich glaube auch innerhalb der Band, war das, boah, krass. Aber irgendwie bestimmt auch richtig. Ja, und hoffentlich gut für ihn. Warum? Du bekommst nämlich heute gerade jetzt direkt von deinem Umzug, mhm, hast heute die Koffer gepackt. Wo geht es denn?
Ich bleibe im Landkreis, ich verlasse einfach die Stadt.
Ja.
Weil es ist nicht nur für mich schwer, sondern eben auch für die Leute um mich herum. Es ist nicht, muss ich auch sagen, das kann man sich schwer vorstellen, wenn man nicht selber in der Situation ist. An mir prallt es ab, wenn ich beschimpft werde. Ja, wenn ein blöder Spruch über den Parkplatz beim Supermarkt oder irgendwelche doofen Blicke oder man einfach merkt, dass man in der Stadt anders behandelt wird, weil man der ist, der man ist. Und eigentlich, ja, von seinem Gefühl her nicht
falsch. Sag mal, was meinst du? Sag mal ein Beispiel.
Ach, das war damals super. Ich hatte das T-Shirt an, was wir für euer Konzert gemacht haben. Wo vorne drauf stand einfach nur Gewölbebar auf der Brust und auf dem Rücken stand ganz groß, Faschisten wählen ist kein Protest. Die hatten wir uns damals extra für euer Konzert, damit der Zusammenhang zur Wahl auch da ist. Und ich hatte das T-Shirt an und wollte einfach einkaufen gehen und dann wollte ich was beim Fleischer holen. An der Fleischtheke und ich weiß gar nicht mehr was, irgendwie ein bisschen Salat oder irgendwie sowas. Und es kam keiner. Und da war halt noch zwei Damen, die haben da irgendwie was vorbereitet oder so und die guckte so verstohlen hoch, guckte wieder nach unten. Dann habe ich auf einmal den Chef, denke ich mal, dass es der Chef war, so eine Luke habe ich den dann gucken sehen, hat er sich wieder umgedreht. So, und dann kam er raus und es war jemand anderes mittlerweile schon hinter mir und er kommt raus und spricht den oder die, ich weiß es nicht mehr genau, hinter mir an, was sie denn möchten und da habe ich gesagt, wäre ich jetzt hier nicht bedient. Und dann hat er mich nochmal ignoriert und dann habe ich richtig ein Fass aufgemacht und habe gesagt, wenn ich hier nicht sofort bedient werde wie jeder andere, dann wird es hier richtig unangenehm. Und fand ich damals gar nicht so schlimm, ist mir dann aber erst später bewusst geworden, als es dann Freunde aus dem Verein auch erzählt haben, dass es ihnen auch tatsächlich so ergangen ist, dass man komisch angeschaut wird, nur weil man mit dem Verein, mit den Konzerten, mit der politischen Positionierung in Verbindung gebracht wird. Und dann irgendwann kommt der Gedanke, ey, warte mal, das sind deine Kumpels. Na, die sind 1,95 groß. Die meisten in dem Verein sind tatsächlich 1,95, warum auch immer. So ein Normmaß. Und die können das ab. Aber was ist denn mit deinem Junior? Na, was ist denn bei 53% AfD-Wähler? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass er in den Kindergarten kommt? Und da ist eine Frau, die mich nicht mag. Und wenn diese Frau das nicht differenziert kriegt, lässt sie es am Ende an ihn aus. Ich möchte keiner Kindergärtnerin da irgendwie zu nahe treten oder was unterstellen. Aber was ist, wenn das so ist? Das sind, und dieser permanente Druck, wenn ich irgendwo hingehe und von irgendjemandem was brauche, das, wie gesagt, mich selber anzugehen, hat sich jetzt noch niemand getraut. Na, aber ich habe immer vergessen, dass es Leute um mich herum gibt. Das war dann der Grund, wo man gesagt hat, vielleicht verlassen wir einfach das Epizentrum, ziehen auch wirklich nur an den Rand, weil, wie gesagt, jahrelang haben wir Nazis den Raum überlassen. Ich gehe ein paar Meter weg, aber ich bleibe in Horchweite.
Und machst die Bar weiter.
Auf jeden Fall. Solange wie es geht, solange es finanziell noch irgendwie machbar ist und dieser Spuk sich rechtzeitig auflöst, mache ich auch meine Bar weiter. Das ist.
Ich kann mich, denke ich, einfach in sehr viele Sachen reinversetzen.
Für diese Scheißkneipe habe ich so viel in meinem Leben geopfert. Also ein paar Nazis werden es nicht kaputt kriegen.
Ich hoffe es ganz doll. Ich hoffe es ganz doll. Und diese ganzen Alltagssachen, die du erzählst, da kann ich mich sehr reinversetzen. Ja, genau, weil ich halt Monchi bin. So, und da auch nicht mehr rauskomme. Und da ist bei mir manchmal nur das Absurde, dann hast du von allen Ecken, ja, hast du halt, denkst, okay, das ist schon wieder, genau, also zig solche Beispiele, die du gesagt hast, wie du gerade mit der Fleischerei oder so, ja, oder sitzt im Restaurant und wirst ewig nicht bedient oder kriegst die Nachspeise als Vorspeise oder irgend so eine Scheiße und es ist alles kalt und naja, aber bespucken oder so ein Kack oder körperlich angehen, klar. Gehört irgendwann dazu. Alles hat seinen Preis, bloß der erste manchmal auch sehr, sehr hoch.
Ja.
Und genau, ich weiß mir gar nicht, ob ich alles so genauso gemacht hätte. Aber das ist auch rein hypothetisch und esoterik Gelaber, weil ich kann nicht mehr die Vergangenheit rückgängig machen. Und da ist es, wie es ist und habe da sehr, sehr großen Respekt vor dir und wünsche da vor allen Dingen ganz, ganz doll, dass du da aus diesem Epizentrum rauskommst von den Leuten, die dich da dann dahingehend angehen oder dir und deinen Liebsten Angst machen und dich vor allen Dingen auch nicht mit so einer Scheiße auseinandersetzen musst, dass noch am besten irgendwelche, ja, wenn man in Anführungsstrichen so Linken oder was weiß ich, wie sie denn nennen, ja, dich da noch von der Mauer stupsen so, sondern dass du da ein bisschen zur Ruhe kommst, dass mehr Leute in die Bar kommen. Das hoffe ich ganz, 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 ganz doll. Und abschließend habe ich eine Frage, die stelle ich jetzt gerade immer erstmal so bei den Anfangs-Podcast. Du hast jetzt 2 Monate Zeit, hast Kohle genug. Wo würdest du gerne mal hin? Du bist jetzt so lange hier geblieben, bleibst ja auch, okay, auch wenn du ziehst ja nur noch mehr aufs Dorf, nur noch mehr in die thüringische Provinz. Mhm. So. Was würdest du machen? 2 Monate, wo würdest du hinreisen? Oder würdest du bleiben? Und du kannst machen, was du willst.
Ich glaube tatsächlich, ich würde bleiben. Ich würde bleiben. Ich möchte nicht weg. Also, es klingt immer komisch. Ich habe unheimlichen Stress, ich habe Druck, ich habe. Aber wenn ich zum Beispiel auch jetzt hier wieder wegfahre, dann stehe ich heute Abend wieder hinter meinem Tresen. Ich mache meine Arbeit so gerne, dass ich eigentlich keinen Urlaub brauche. Ich verstehe dieses Konzept des Urlaubs nicht. Ich war jetzt erst mit dem Kleinen für ein paar Tage in der Sonne. Für ihn ist es super, für mich ist es. Ich tanke mehr Kraft mit den richtigen Leuten, als wegzugehen von den Leuten.
Wenn du unter den Menschen bist,
ja, die du magst. Ja, ja, die ich mag. Die ich mag. Deswegen, ich glaube, ich würde gar nicht wegnehmen. Ich würde mir in diesen 2 Monaten vielleicht ein paar Kopfhörer, Noise Cancelling von der Gesellschaft, das würde ich mir, glaube ich, das würde ich mir nehmen. Aber weg müsste ich nicht. Würde ich nicht wollen. Das ist nicht, weil ich die Gegend so wunderschön finde und so toll finde, das ist es nicht, sondern ich habe Verantwortung übernommen, ich habe meinen Kopf aus dem Fenster gesteckt, ich habe nicht alles richtig gemacht, das mit Sicherheit. Ich möchte mich auch hier ganz gerne, ich möchte mich tausendfach bedanken bei den Leuten, die um mich rum sind, aus dem Verein, Freunde, alles, möchte mich auch entschuldigen für jeden Mist, den ich da gebaut habe, wenn ich übers Ziel hinausgeschossen bin. Aber ich bin so unendlich dankbar für diese Leute, dass sie mir die Möglichkeit geben, zu sagen, alles, was ich gemacht habe, habe ich ehrlich gemacht, habe ich gerne gemacht. Egal, ob es richtig oder falsch war, ich würde es morgen nochmal machen.
Ich würde es einfach nochmal machen. Es gibt Menschen, die werden darauf gehen, dann immer auf deine negativen Sachen oder wo du dann mal Scheiß gebaut hast oder wie du es eben gerade formuliert hast, gesagt hast, was tausendmal Mist gemacht hast oder so, die werden darauf gehen, aber das Tollste ist, wenn du Leute um dich herum hast, die da das Positive sehen. Und ich glaube, du hast wirklich in den Jahren dich so krass gerade gemacht. Man kann verstehen, wenn du bestimmt auch mal Scheiße gebaut hast unter diesem Druck oder Sachen gerne hättest anders gemacht, weil ich denke, der Druck, der da auf dich lastet, von allen Seiten ist doch sehr hoch. Und ich hoffe, du hast heute einen tollen Abend beim Konzert. So, ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. So, ach nee, du kannst gar nicht bleiben.
Ich kann gar nicht bleiben.
Ach, scheiße.
Ich bin nur für den Podcast hierher gefahren.
Digga, du Bekloppte. Ach, du machst die Kneipe nachher auf.
Ja. Ich muss Geld verdienen.
Alter, du geiler Wichser. Scheiße, ich hoffe einfach, dass da Leute ein paar... Was machst du heute Abend? Ist da irgendwas oder ist einfach auf?
Das ist ganz normaler Abend.
Heute ist also Samstag. Was hoffst du, wie viele Leute kommen?
Ich weiß es nicht. Es ist relativ viel in der Stadt los. Wie gesagt, ich gucke einfach. Ich hoffe einfach.
Was wäre das Schlimmste? Kann es auch mal sein, dass niemand kommt?
Es wird mich wie Sau ärgern, wenn ich heute Abend kein Geld verdiene, was wenigstens kostendeckend wäre und hätte hier auf dem Konzert stehen können. Das wäre richtig kacke. Wie gesagt, ganzen Freunde, Kollegen, die sind alle hier und auch genauso, wie ihr uns supportet habt, kaufen die sich ihr Ticket und da kannst du noch so oft anbieten auf die Gästeliste, die haben ihre Tickets schon am ersten Tag gehabt, weil die wissen,
Dankeschön.
Ihr lebt davon und ihr macht das so gut und ihr wächst so geil. Wie gesagt, das ist genauso nötig wie das Gepimmel von uns. Soll ich noch ausrichten von den Jungs?
Geil. Digga, Dankeschön. Ich hoffe, dass wir uns ganz bald wiedersehen.
In Jamen.
Du kommst nach Jamen?
Ich komme, ja.
Umso mehr freue ich mich drauf. Dann machen wir eine Tour über die Peene mit meinen Eltern. Wir haben so ein kleines Kajütboot. Zeig dir die Peene. Hand drauf. Leute, das war, weil es jeden Tag brennt. Mit der Folge mit Marcel Rocho aus Sonneberg. War und ist sehr bewegend für mich. Vielleicht hat man das gemerkt. Ich fand es richtig, richtig interessant. Richtig, richtig gut. Und ich hoffe, das Konzert wird heute Abend gut. Und ich werde bei dem Konzert ganz viel, wenn ich darüber rede, dass wir so eine Konzerte hier spielen zwischen Hurricane und Southside Festival. Und wenn ich irgendwie von geilen Leuten in der Provinz rede, dann rede ich genau von solchen Menschen wie denen und seinen Vereinsleuten. Punkt. Das war, weil es jeden Tag brennt. Ich sag noch Dankeschön an Hauke, der hier wieder alles aufgebaut hat, weil ich keine Ahnung von Technik habe, der hier die ganze Zeit saß, mir zugehört hat und wieder abbaut, während die anderen gerade chillen, irgendwo in der Saale oder im Backstage oder wie auch immer. Einfach ein großes Dankeschön. Das war's. Ey Leute, das war Folge 2 von Weil es jeden Tag brennt. Krasser Kontrast zu der ersten Folge, ja, wo ich mit dem Feuerwehrmann aus Vorpommern gequatscht habe, meinem Schwager. Diesmal mit dem Marcel, den Kneipenbesitzer aus Sonneberg. Und ich glaube, es kam rüber, dass es auch für mich echt ein intensives Gespräch war und ich den Typen echt feiere, auch wenn ich bestimmt nicht immer überall da die gleiche Meinung habe wie der. Aber das sind eigentlich genau die Leute, die ich irgendwie feiere, so in der Provinz. Keine Sektenfreaks oder so, sondern Leute, die da machen, die den Arsch hochkriegen und selbst in solchen Gegenden ja sich gerade machen und nicht nur labern. Ey, und abschließend, wie immer, ein riesengroßes Dankeschön an meine feine Sahne-Leute, an Hauke, der das ganze Ding wieder mit aufgebaut hat, mit aufgezeichnet hat und auch ein riesengroßes Danke an Pete, ja, unser Monitortechniker. Ohne euch könnte ich es nicht. In diesem Sinne, viel Spaß beim Hören. Ich freue mich auf die nächsten Folgen.